Lasst uns gemeinsam den Kolosserbrief aufschlagen. Wir befinden uns aktuell im zweiten Kapitel, Kolosser Kapitel 2. Und heute wollen wir die Verse 6 und 7 gemeinsam anschauen. Kolosser Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Dort schreibt Paulus: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmt darin mit Danksagung. Soweit das Wort Gottes. Diese zwei Verse wollen wir mit Gottes Hilfe heute Abend betrachten. Und wir kommen zu einem besonderen Teil dieses Briefes, nämlich zu dem zweiten großen Hauptteil in diesem Brief. Der erste Teil, den wir bisher angeschaut haben, befindet sich in Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 5. Das ist so der große Haupt- oder der erste Teil des Briefes. Hier, das ist der Lehrteil des Briefes. Hier behandelt Paulus überwiegend lehrhafte Teile. In dem zweiten großen Teil des Kolosserbriefes, Kapitel 2, Vers 6 bis Kapitel 4, Vers 6, behandelt Paulus eher praktische Angelegenheiten. Dort geht Paulus zur praktischen Seite über. Dort zeigt er auf, wie wir das, was wir gerade eben gelernt haben, den lehrhaften Teil, in die Praxis umsetzen sollen. Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 5 ist sozusagen das Fundament, das Paulus gelegt hat. Und Kapitel 2, Vers 6 bis 4, Vers 6 ist sozusagen das Haus, das Paulus auf diesem Fundament jetzt baut. Und die zwei Verse, die wir jetzt gemeinsam betrachten, sind die Grundlage für das, was jetzt anschließend kommen wird. Denn in Kapitel 2, ab Vers 8, tadelt er nicht nur, sondern zeigt auf, wie die falschen Lehrer aussehen, was ihre Lehre ist. Vers 8 zeigt er auf: Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Jetzt beginnt Paulus das eigentliche Problem, das in Kolossä aufgetreten ist, zu behandeln, anzusprechen. Aber bevor Paulus auf dieses eigentliche Problem eingeht, will er grundlegende Dinge klären, die wir in Kapitel 2, Vers 6 und 7 sehen. Er will ihren Glauben stärken. Er will sie nochmal ausrichten auf das Wesentliche, bevor er die wunden Punkte anspricht und bevor er versucht, die falschen Lehrer zu entblößen und die Kolosser zu warnen. Und in unseren Versen, also in Kapitel 2, Vers 6 und 7, finden wir erstmal eine Feststellung von Paulus und dann fünf Aufforderungen. Und diese wollen wir heute gemeinsam erarbeiten. Eine Feststellung und fünf Aufforderungen, damit wir verwurzelt sein können im Evangelium. Und das ist unser Ziel heute, dass wir lernen, Wurzeln, tiefe Wurzeln in Christus, ins Evangelium zu schlagen, dass wir feststehen im Glauben. Nun, die Feststellung, die Paulus ausspricht, finden wir in Vers 6a. Dort heißt es: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Das ist eine Feststellung. Die Feststellung lautet, dass ihr einen echten und rettenden Glauben empfangen habt. Das ist die Feststellung, die Paulus hier ausspricht. Schaut, was er hier sagt. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Das ist eine Tatsache, eine Feststellung. Ihr habt etwas bekommen. Was? Einen echten, rettenden Glauben. Und die Feststellung, die Paulus hier ausspricht, dass die Kolosser eine wirkliche Wiedergeburt erfahren haben, macht Paulus durch zwei Merkmale klar und deutlich. Das erste Merkmal, wie er aufzeigt, dass ihr Glaube ein echter, ein rettender Glaube ist, ist in dem Objekt ihres Glaubens. Er sagt: Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Wer ist das Objekt ihres Glaubens? Christus Jesus, der Herr. Das ist ein Merkmal echten, rettenden Glaubens. Was ist das Objekt, an das du dich klammerst? Was ist das Objekt, an das du glaubst, dem du vertraust? Bei den Kolossen war es Christus Jesus, der Herr. Und dieser Ausspruch, Christus Jesus, der Herr, war in der hellenistischen Zeit, also in den ersten Gemeinden, in den ersten Apostelgemeinden und in der frühen Kirchengeschichte war dieser Ausspruch ein Glaubensbekenntnis. Also ich glaube an Christus Jesus, den Herrn. Diesen Ausspruch finden wir auch in verschiedenen Briefen von Paulus, unter anderem im Römerbrief oder auch im Philipperbrief, wo er immer wieder von Christus Jesus, dem Herrn, spricht. Nun, Christus ist das griechische Wort für Messias, der Gesalbte, der verheißene Retter des Alten Testaments. Jesus ist der menschliche Name von unserem Herrn Jesus. Und Herr, Kyrios, beschreibt eigentlich Jahwe, den Bundesgott des Alten Testaments, den Herrscher, den souveränen Verwalter, den souveränen Herrscher dieses Universums. Dieses Bekenntnis zeigt also Christus Jesus der Herr, dass der Mensch Jesus, der Christus ist, der verheißene Retter, der souveräne Herrscher. Christus Jesus der Herr. Nun, die Gnostiker, eine Irrlehre, die im ersten und zweiten Jahrhundert der Kirche aufgetreten ist, lehrten, dass der Körper des Menschen schlecht ist, der Geist aber gut. Deswegen muss der Körper eines Tages sterben und der Körper wird nicht wieder auferstehen. Und deswegen lehrten oder leugneten die Gnostiker, dass Jesus Christus nicht wirklich Mensch war, dass er nicht wirklich menschliche Gestalt angenommen hat, weil der Körper ist doch schlecht, er ist böse. Und die Irrlehrer hier, das war eine frühe Form dieses Gnostizismus. Und sie glaubten nicht, dass Jesus wahrhaftig als Mensch im Fleisch, wie du und ich, auf diese Erde gekommen ist. Aber wer dies leugnet, der leugnet Gott, der hat den Vater nicht. Und deswegen ist dieses Bekenntnis so wichtig und so bedeutend. Paulus sagte zu den Kolossern, ihr habt Jesus, den Menschen, den Gottmenschen, der ewige Gott, der Mensch wurde, Jesus, der Christus, den Herrn, diesen habt ihr angenommen, diese Person habt ihr empfangen. Das ist das Objekt eures Glaubens. Und das war auch der Inhalt der apostolischen Lehre. Das war das, was die Apostel verkündigt haben. Das war das, was die frühe Kirche verkündigt hat. Jesus Christus als Herrn. Und alleine der Glaube an diesen Jesus, an den Messias, an den Schöpfer und Erhalter des Universums, allein dieser Glaube an diesen Jesus rettet. Das ist ein echter Glaube. Wir finden, wenn ihr die Bibel lest, vor allem also natürlich im Neuen Testament, finden wir immer wieder diese Verkündigung der Apostel, dass der Glaube an Christus Jesus den Herrn rettet. So sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 5, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als Herrn. Uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. 2. Korinther 4, Vers 5. Wen predigen wir? Wir predigen Jesus, den ewigen Gott, der Mensch wurde, Jesus, Christus, der Messias, der verheißene Retter und Erlöser. Er ist Herr, er ist Gott. Das ist der Christus, an den die Kolosser glauben. Das ist der Christus, das ist der Jesus, an den du und ich, wenn wir an ihn glauben, ewiges Leben empfangen, echten rettenden Glauben empfangen, ihn in seiner ganzen Person, ihn als den ewigen Gott, ihn als den fleischgewordenen Gott, ihn als den verheißenen Retter und Erlöser und ihn als den Schöpfer und Erhalter des Himmels und der Erde. Das ist doch auch das, was Paulus den Kolossern in Kapitel 1 deutlich machen wollte, nicht wahr? Dass dieser Jesus, der Sohn Gottes, das Ebenbild Gottes ist, dass durch ihn alle Dinge geschaffen wurden, dass alle Dinge für ihn geschaffen wurden und dass er alle Dinge hält. Echter rettender Glaube besteht also darin, Jesus Christus als absoluten Herrn in seinem Leben aufzunehmen, anzunehmen. Echter rettender Glaube besteht darin, sich seinem Willen und seiner absoluten Herrschaft zu unterwerfen und ihm nachzufolgen. Das ist echter rettender Glaube. Schaut mal, zuvor war nicht Christus Jesus unser Herr, sondern der Teufel. Er war unser Herr. Wir waren nicht dem Willen Jesu unterworfen, sondern wir waren dem Willen des Teufels und dem Willen unserer Begierden und unserer Sünden unterworfen. Wir waren an ihn gebunden. Wir haben seinen Willen getan. Es gab einen Herrschaftswechsel in deinem und in meinem Leben, als wir Jesus Christus als Herrn angenommen haben. Nun gehorchen wir nicht mehr dem Teufel und der Sünde, sondern nun gehorchen wir unserem neuen Herrn Jesus Christus und wir folgen ihm. Und wir lieben seinen Willen. Wir haben also einen neuen Herrn. Und wir beugen uns seiner Herrschaft, wir lieben seine Herrschaft und wir wandeln entsprechend seiner Herrschaft. Das ist also das erste Merkmal von einem echten rettenden Glauben, von dem Paulus hier redet. Das zweite Merkmal ist die Art ihres Glaubens. Paulus sagt hier, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt. Dieses Wort empfangen beschreibt, wie man etwas an sich reißt, wie man etwas nimmt, wie man etwas mitnimmt, an sich nimmt. Das ist also die Art, wie sie den Glauben, wie sie den Christus Jesus, den Herrn, empfangen haben. Wir haben bereits zu Beginn des Briefes gesehen, wie die Kolosse diesen Herrn empfangen, wie sie ihn an sich genommen haben. In Kapitel 1, die Verse 5 bis 9, dort redet Paulus darüber, vor allem in Vers 6, in der Mitte des Verses, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Also das Evangelium wurde gepredigt. Wir haben es schon mehrfach gesehen, dass durch die Verkündigung des Evangeliums die Leute hören das Evangelium und durch die Gnade Gottes können sie dieses Evangelium annehmen, in Wahrheit erkennen, in Wahrheit verstehen und begreifen, dass Jesus Christus Herr ist und ihn annehmen und empfangen. Und ich möchte in aller Kürze darauf eingehen, was es genau bedeutet und wie es aussieht, Jesus Christus anzunehmen, ihn zu empfangen. Lasst uns dazu den ersten Johannesbrief aufschlagen. Eine Stelle, die wir vor zwei Wochen im Gottesdienst schon betrachtet haben, als Daniel gepredigt hat. Aber mir ist es wichtig, dass wir diese Verse nochmal anschauen. Johannes Kapitel 1, Vers 11, hier wird nämlich dasselbe Wort gebraucht, welches Paulus im Kolosserbrief verwendet für empfangen oder annehmen. Johannes Kapitel 1, Vers 11, dort heißt es, er, also Jesus, kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Das ist dasselbe Wort, welches Paulus für empfangen beschreibt. Die Seinen haben ihn nicht angenommen, die Seinen haben ihn nicht empfangen. Jesus Christus kam in seine Schöpfung, zu seinen Menschen, zu den Menschen. Und was heißt es hier? Die Menschen haben ihn nicht angenommen, sie haben ihn nicht empfangen. Wieso? Weil das menschliche Herz böse ist. Wir haben es im Kolosserbrief schon gesehen, dass das menschliche Herz entfremdet eines Lebens Gottes ist, dass die Gesinnung des Menschen Feindschaft gegen Gott ist. Der Mensch lebt in einer feindlichen Haltung gegenüber Gott. Nun, wie, wenn der Mensch in einer feindlichen Gesinnung gegenüber Gott lebt, wie kann dieser Mensch Gott dann empfangen? Wie kann dieser Mensch Gott annehmen? Nun, lass uns weiterlesen, Vers 12, was Johannes lehrt. So viele ihn aber aufnehmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die, die an Jesus Christus glauben, können ihn annehmen, können ihn empfangen oder empfangen ihn durch den Glauben. Durch den Glauben an den Namen des Herrn Jesus Christus, das heißt an seine Person, an seine ewige Gottheit, an seine Menschwerdung, an sein Sterben. Nun stellt sich wiederum die Frage, wenn die Menschen doch Feinde Gottes sind und ihn nicht annehmen können, wie können sie dann an ihn glauben? Nun, die Antwort liefert uns Johannes weiter. In Vers 13, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gott ist es, der an deinem Herzen gewirkt hat. Gott ist es, der an deinem Herzen wirkt und dich zu seinem Sohn zieht. Gott ist es, der an dir wirkt. Gott ist es, der dir ein neues Herz schenkt. Gott ist es, der dir dein Denken verändert. Gott ist es, der dir hilft, an seinen Sohn Jesus Christus zu glauben. Einige Kapitel weiter, in Kapitel 3, erklärt Jesus diese Wahrheit, als er mit Nikodemus redet, in Kapitel 3, Vers 8. Dort sagt Jesus zu Nikodemus: Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das ist ein Geheimnis. Wir wissen nicht, woher der Wind kommt. Wir hören zwar den Wind, wir sehen, wie Menschen gerettet werden, aber wir wissen nicht genau, wie dieser Vorgang vor sich geht. Es ist ein Geheimnis Gottes. Gottes Wege sind unergründlich, Gottes Gerichte sind unerforschlich, wie Gott Menschen zu sich zieht. Das ist ein Geheimnis Gottes. Aber eins, was uns die Bibel lehrt, ist, dass kein Mensch zu Jesus Christus kommen kann, wenn der Vater ihn nicht zieht. Das ist, was Jesus wiederum in Kapitel 6 vom Johannesevangelium lehrt, Vers 44. Niemand kommt zu mir, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Mit anderen Worten, niemand kann an mich glauben. Niemand kann mich annehmen, niemand kann mich empfangen, es sei denn, der Vater zieht ihn zu mir. Das ist also Gottes gnädiges Wirken. Das Evangelium wird gepredigt, Menschen sitzen da und Gott zieht diese Menschen, zieht am Herzen dieser Menschen, zieht sie zu seinem Sohn Jesus Christus. Die Menschen erkennen durch Gottes Wirken ihre Schuld und die Gnade, die sie in Jesus Christus empfangen. Und sie empfangen ihn, indem sie glauben an Jesus Christus. Wir sehen also hier, wie ist die Art ihres Glaubens? Sie haben ihn empfangen. Wie? Indem Gott sie zu Christus geführt hat, ihnen den Glauben geschenkt hat und sie Jesus Christus im Glauben angenommen haben. Angenommen als ihren Herrn und Erlöser. Und das ist bei dir und bei mir passiert, wenn du gläubig bist. Wir haben die Merkmale von einem echten und rettenden Glauben. Bei dir und bei mir sind diese, dass Gott aus lauter Gnade unverdient dich gezogen hat, dass du allein durch Glauben an den Herrn Jesus Christus gerettet wirst und gerettet bist. Und das ist, was bei den Kolossern passiert ist. Das ist die Feststellung, die Paulus hier ausspricht. Gott ist es, der wirkt und zieht. Wie war es denn bei Petrus, als Jesus die Jünger gefragt hat, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und Petrus dann zu ihm sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu Petrus in Matthäus 16, Vers 17, glückselig bist du, Simon, Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Du hast es dir nicht selbst offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Mein Vater hat es dir offenbart, Paulus. Wenn du hier sitzt als ein wiedergeborener Christ, dann hast du es Gott, dem Vater, zu verdanken, der dir offenbart hat, wer Jesus Christus ist. Alleine Gott kann es dir und mir offenbaren. Wir sehen also diese zwei deutlichen Merkmale eines echten rettenden Glaubens, die bei den Kolossern vorhanden waren. Und weil die Kolosser diese Kennzeichen echten rettenden Glaubens aufgezeigt haben, kommt Paulus von dieser Tatsache ihrer Errettung zu den Aufforderungen über und sagt zu ihnen am Ende von Vers 6, so wandelt in ihm. Ihr habt echten rettenden Glauben und jetzt lebt auch so. Das ist der zweite Punkt, auf den wir eingehen werden. Die Aufforderungen, die jetzt dieser Tatsache ihrer Errettung folgen. Bevor wir die einzelnen Aufforderungen anschauen, die Paulus hier ausspricht, will ich hier auf eine wichtige Sache aufmerksam machen, liebe Geschwister. Hier in Kapitel 2, Vers 6 kommt die erste Aufforderung, die wir im Kolosserbrief finden. Deswegen machen die meisten Theologen hier auch einen Strich und sagen, das ist der zweite große Teil des Briefes. Der erste Teil war der lehrhafte Teil, jetzt kommt der praktische Teil, jetzt kommen die Aufforderungen. Und es ist wirklich bemerkenswert, wenn ihr lest Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 5, kommt keine Aufforderung, es kommt nur Lehre, es kommt Unterweisung. Und jetzt kommt Paulus mit einer Aufforderung, mit der ersten Aufforderung. Und wenn wir den Brief weiterlesen, markiert euch mal die Aufforderungen mit Rot, dann werdet ihr merken, jetzt kommt eine Aufforderung nach der anderen. Eine Aufforderung nach der anderen. Und was ich sagen will ist, wir müssen lernen, die Bibel zu lesen und zu verstehen, wann Paulus lehrt und wann Paulus Aufforderungen ausspricht. Wie Paulus lehrt und wie er die Aufforderungen ausspricht. Denn Paulus versucht hier den Kolossen zuerst mal aufzuzeigen, wo ihr Problem liegt. Und dann zeigt ihr ihnen auf, dass sie wiedergeboren sind, dass sie echten, rettenden Glauben habt. Und jetzt sagt er, weil ihr wirklich das Evangelium empfangen und angenommen habt, tut dies und tut jenes. Wir müssen die Indikative und die Imperative der Bibel richtig verstehen. Wir müssen die Lehre und die Aufforderungen richtig verstehen. Wir dürfen niemals Aufforderungen losgelöst von der Gnade und dem Evangelium lesen, liebe Geschwister. Wenn du die Bibel zu Hause liest, wenn du Predigten hörst, dann dürfen wir die Bibel nicht als ein Buch des Gesetzes lesen, auch nicht im Neuen Testament. Wir sind frei vom Gesetz. Wenn Aufforderungen kommen, sind sie verknüpft mit dem Evangelium. Du kannst jetzt so wandeln, wenn du ein neues Herz hast, wenn du wiedergeboren bist, wenn du echten und rettenden Glauben hast, dann kannst du in Christus Jesus wandeln. Dann kannst du, wie Paulus später aufzeigt, deine Glieder töten, alles Falsche ablegen, den neuen Menschen anziehen. Dann kannst du deinem Nächsten vergeben, dann kannst du deinem Nächsten lieben. All das kannst du tun, all diese Aufforderungen sind gerechtfertigt, wenn du ein neues Herz hast. Und so müssen wir die Bibel auch lesen, liebe Geschwister. Wenn ihr die Briefe von Paulus lest, vor allem auch im Römerbrief, die ersten 11 Kapitel vom Römerbrief sind nur Lehre. Kaum eine Aufforderung in den ersten 11 Kapiteln. Eine Theologie des Evangeliums kommt und dann Kapitel 12, 13, 14, 15 und 16 eine Aufforderung nach der anderen. Eine Aufforderung nach der anderen. Und was Paulus uns aufzeigt ist, wir sind eine neue Schöpfung. Wir tun diese Dinge jetzt nicht, um gerettet zu werden, sondern wir tun diese Dinge jetzt, weil wir gerettet sind. Wir bringen der Buße würdige Früchte. Wir zeigen unseren Glauben durch unsere Taten. Und das ist, was Paulus auch hier jetzt tut und aufzeigt. Weil ihr also echten rettenden Glauben empfangen habt, sagt Paulus, so wandelt in ihm. So wandelt in ihm. Ihr seid wiedergeboren, ihr seid eine neue Schöpfung, wandelt auch dementsprechend. Das ist die erste Aufforderung, die wir hier finden. Wandeln, dieses Wort wandeln, bedeutet wörtlich umhergehen. Es bedeutet sich an einem Ort aufhalten und dort umhergehen. Es beschreibt in gewisser Weise einen Lebensstil, eine Lebenshaltung eines Menschen. Und dieses Wort steht in einer Zeitform, welche eine andauernde Handlung beschreibt. Das heißt, immer wieder finden wir diese Imperative im Präsens, wo Paulus oder wo die Bibel uns aufzeigt, dass diese Aufforderung soll nicht nur eine einmalige Aufforderung sein, sondern diese Aufforderung soll eine andauernde Handlung in deinem Leben sein. Das heißt, wir sollen wandeln, wir sollen einen Lebensstil führen, nicht nur heute, nicht nur gestern, sondern beständig. Unser Leben soll das widerspiegeln, woran wir glauben. Nun, was für einen Lebensstil sollen wir führen? Paulus sagt, wandelt in ihm. Und das markiert den Bereich, wo Christus herrscht. Wandelt in ihm. Wie wir gesehen haben, es ist ein Herrschaftswechsel entstanden. Wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Teufels und der Sünde, sondern wir stehen unter der Herrschaft von Christus. Und in seinem Herrschaftsgebiet, unter seinem Willen, unter seiner Führung, so soll unser Leben nun aussehen. Ich möchte es an einem Beispiel verdeutlichen. Stellen wir uns einen Menschen vor, der ein äußerst gottloses Leben führt. Einen Menschen, den wir schon an der Kleidung erkennen, dieser Mensch lebt nicht mit Gott. Seine Kleidung spricht davon, dass er auf der Straße lebt. Seine Kleidung spricht davon, dass er nicht viel Wert darauf legt, gut auszusehen, dass es ihm eigentlich recht egal ist. Wir merken auch an seinem Geruch, dass er raucht, dass er trinkt, Wir sehen einfach schon an seinem Verhalten, dass er gottlos lebt. Und wenn wir anfangen, mit ihm zu reden, dann merken wir, dass seine Sprache, seine Aussprache eine sehr, sehr abwertende Sprache ist. Seine Ausdrücke sind verletzend. Wir sehen an seinem Lebensstil, an seinem Wandel, dass er gottlos lebt, okay? Nicht wahr? Jetzt kommt jemand und verkündigt ihm das Evangelium. Gott zieht an seinem Herzen. Gott zieht diese Person, die gottlos lebt, und man sieht es von einer großen Entfernung, diese Person lebt gottlos. Gott zieht diese Person zu sich, zu seinem Sohn. Diese Person empfängt Christus durch den Glauben, wird wiedergeboren. Und jetzt verändert sich alles in seinem Leben. Nicht von heute auf morgen, aber wir sehen eine Veränderung in seinem Leben. Wenn wir anfangen, mit ihm zu reden, merken wir, da kommen gar nicht mehr so viele Fluchwörter raus. Und wir unterhalten uns mit ihm und wir merken, in seinen Worten ist Hoffnung, in seinen Worten ist Liebe zu Gott. Wir merken, dass er Stück für Stück seine alte Kleidung ablegt und wieder herumläuft wie ein anständiger Mensch. Wir riechen auch nicht mehr diese komischen Gerüche an ihm. Und wir merken, dass sein Lebensstil, sein Lebenswandel sich verändert hat. Er lebt jetzt unter der Herrschaft von Jesus Christus und nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Das ist bei dir und bei mir passiert. Vielleicht nicht in einem so dramatischen Fall, wie ich es beschrieben habe, aber ich denke, das macht deutlich, wovon Paulus hier redet. Dein Auftreten, wenn du wiedergeboren bist, dein Reden, dein, wie du dich kleidest, was du dir anhörst und was du dir anschaust, alles, was du tust, dein ganzes Lebensstil sollte unter der Herrschaft von Jesus Christus stehen, unter seinem Willen, sollte ihn gefallen, sollte ihn verherrlichen, nicht um gerettet zu werden, sondern weil du gerettet wurdest. Das müssen wir immer sehen, liebe Geschwister, und ich denke, ich werde es noch sehr häufig betonen, weil es so wichtig ist. Wir stehen unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Und wir haben ein neues Herz empfangen. Und deswegen wandeln wir jetzt dementsprechend. Lass uns Hesekiel 36 aufschlagen. Dieser Abschnitt wird sehr häufig zitiert, aber ich denke, dieser Abschnitt fasst gut das zusammen, was wir gerade gesehen haben. Die Tatsache, die Feststellung der Errettung und der äußerliche Beweis dafür, dass wir im Herrn wandeln. Hesekiel 36, Vers 25. Dort spricht Gott und sagt: Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten. Und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Sehen wir hier eine Parallele zu dem, was wir gerade gesehen und gehört haben? Gott sagt, ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Ich werde euch vergeben. Ich werde euch reinwaschen von all euren Sünden, von all eurer Ungerechtigkeit. Durch was? Durch das Blut Jesu Christi. Und ich werde euch einen neuen Geist geben. Euer fleischendes, steinernes Herz werde ich wegnehmen und ein fleischendes Herz geben. Und durch meinen Geist in euch werdet ihr fähig sein, nach meinen Satzungen zu wandeln. Das ist genau das, was Paulus hier beschreibt. Wir sind fähig, lieber Bruder und liebe Schwester, so zu leben, wie Gott es will. Wieso? Weil Gott es in uns wirkt, durch seine Gnade und durch seinen Geist. Das ist also die erste Aufforderung, die Paulus ausspricht. Wandelt in ihm. Und auf diese Aufforderung baut jetzt, in Vers 7 bauen die anderen Aufforderungen auf, die Paulus ausspricht. Hier in Vers 7 definiert Paulus jetzt, wie der Wandel in Christus aussieht. Er sagt hier, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, überströmt darin mit Dank sagen. Das sind, ich nenne sie indirekte Aufforderungen. Wieso? Weil diese Wörter im Griechischen eigentlich im Passiv stehen. Eigentlich heißt es hier, gewurzelt werdend und aufgebaut werdend, in ihm befestigt werdend im Glauben. Also in gewisser Weise stehen sie im Passiv. Das heißt, eine Handlung wird hier an dem Subjekt vollzogen. Es sind nicht die Kolosse, die Wurzeln in die Erde stampfen und sich fest hinstellen, sondern diese Wörter stehen im Passiv. An ihnen wird diese Handlung vollzogen. Aber es ist nicht verkehrt, wenn wir diese Begriffe hier auch als Aufforderungen lesen. Wieso? Weil sie beziehen sich direkt auf das Wandel im Herrn. Sie definieren, wie der Wandel in Christus aussieht, und so legen auch einige Bibelübersetzer diese Verse als Aufforderungen auf, unter anderem Hermann Menge. Und deswegen wollen wir diese Begriffe jetzt anschauen, was es bedeutet, wie diese Aufforderungen aussehen. Gewurzelt in ihm, die zweite Aufforderung. Bleibe verwurzelt in Christus. Bleibe verwurzelt in Christus. Du hast einen echten rettenden Glauben empfangen, bleibe verwurzelt in ihm. Dieses Wort gewurzelt sein oder verwurzelt sein kommt aus der Agrarsprache, also von der Landwirtschaft, und bedeutet Wurzeln schlagen lassen. Eine Pflanze, die Wurzeln schlägt in den Boden. Die Zeitform bedeutet, dass gewurzelt, es ist eine abgeschlossene Handlung, die sich bis in die Gegenwart hinzieht. Es ist etwas in der Vergangenheit passiert, was Auswirkungen bis in die Gegenwart hat. Das heißt, als ihr Christus empfangen habt, als ihr ihn angenommen habt, wurden eure Wurzeln in ihm hineingetrieben und die Wurzeln wachsen bis in die Gegenwart. Dieser Wachstumsprozess hat nicht aufgehört. Es war eine einmalige Sache, als ihr geglaubt habt, und es zieht sich in die Gegenwart. Es hört nicht auf. Ein Baum, der keine Wurzeln mehr in die Erde treibt, ist ein toter Baum. Vorbei. Aber ein Baum, der vor 10 Jahren gepflanzt wurde und die Wurzeln in die Erde geschossen sind und heute noch lebt, seine Wurzeln wachsen weiter. Es ist eine Sache, die in der Vergangenheit passiert ist, aber Auswirkungen bis in die Gegenwart hat. Und davon redet Paulus hier. Und wisst ihr, es ist interessant, dass Pflanzen, die Wurzeln einer Pflanze können nur durch äußere Einflüsse wie Licht, Sonne oder auch Wasser wachsen, nicht wahr? Wenn eine Pflanze lang genug kein Wasser und kein Sonnenlicht bekommt, dann stirbt sie. Sie kann keine Wurzeln schlagen. Und so können auch du und ich ohne äußere Einflüsse nicht lange überleben. Unsere Wurzeln werden nicht tief in das Evangelium, in Christus eindringen. Wir brauchen äußere Einflüsse wie die Verkündigung des Evangeliums. Wir brauchen äußere Einflüsse wie das Wirken des Heiligen Geistes, um tiefe Wurzeln zu schlagen. Seid verwurzelt in ihm, sagt Paulus. In wem? In Christus. Christus ist sozusagen der Boden und wir sind die Wurzeln in ihm. Wozu dienen Wurzeln? Wurzeln dienen dazu, dass Pflanzen Stabilität haben, wenn ein Sturm kommt. Ein Baum, ein Busch mit tiefen Wurzeln wird nicht so schnell vom Wind umgehauen wie ein Baum mit kleinen Wurzeln, nicht wahr? Wenn wir in Christus tief verwurzelt sind, dann können Stürme uns nichts anhaben. Und die Kolosse befanden sich in einem großen Sturm. Und ich wage zu behaupten, dass du und ich in der Zeit, in der wir leben, auch in einem großen Sturm uns befinden. Unsere Wurzeln müssen tief in Christus hineindringen. Nun, was ist ein Merkmal von Wurzeln noch? Wurzeln dringen in etwas hinein, in die Erde, und verbinden sich mit etwas. Wir haben uns mit Jesus Christus verbunden. Christus hat sich mit uns verbunden. Wir sind eins mit ihm geworden durch den Glauben an ihn. Wurzeln nehmen Nährstoffe von der Erde auf, damit die Pflanze Frucht tragen kann. Wir bekommen Nährstoffe nicht von uns selbst, nicht von außerhalb, sondern wir bekommen Wurzeln von dem, mit dem wir verbunden sind, von Jesus Christus selbst. Das wunderbarste Beispiel dafür gibt uns unser Herr Jesus Christus in Johannes 15, wo er aufzeigt, dass ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nicht wahr? In Christus verwurzelt zu sein, das bedeutet es, dann bekommen wir die Nährstoffe, dann bekommen wir die Kraft, verwurzelt zu sein, dann bekommen wir die Kraft, Frucht zu bringen, dann bekommen wir die Kraft, würdig zu wandeln. Wir haben also einmal tiefe Wurzeln geschlagen in Christus Jesus in der Vergangenheit durch unseren Glauben. Und diese Wurzeln sollen tiefer und tiefer eindringen in der Gegenwart. Bleibe fest verbunden mit Jesus Christus. Hab Gemeinschaft mit ihm im Wort und im Gebet. Hab Gemeinschaft mit gläubigen Geschwistern. Wenn wir das Abendmahl nehmen und all die Gnadenmittel, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, das sind die Dinge, wie wir verwurzelt bleiben in ihm. Das sind die Dinge, wie unsere Wurzeln noch tiefer in Christus eindringen können, sodass wir feststehen können in jedem Sturm der Zeit. Die nächste Aufforderung, die Paulus ausspricht, ist, und auferbaut in ihm. Wir sollen auferbaut sein in ihm. Baue auf Christus, habe ich die Aufforderung genannt. Baue auf Christus. Hermann Menge übersetzt hier, und baut euch in ihm auf. Und hier wechselt Paulus das Bild von der Agrarsprache, von der Landwirtschaft auf den Handwerkerberuf. Man kann nur etwas auf ein Fundament aufbauen. Wenn wir einfach auf die Erde anfangen, ein Haus aufzubauen, da passiert nicht viel, oder beziehungsweise das Haus hält nicht lange stand. Ein Fundament muss gelegt werden und auf dieses Fundament baut man etwas auf. Und Paulus sagt hier, baut auf ihm auf. Er ist das Fundament. Und auf ihm bauen wir jetzt auf. Und Paulus verwendet dieses Bild ein weiteres Mal im Kolosserbrief, im ersten Korintherbrief, Entschuldigung, lass uns diesen Brief aufschlagen. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Das Fundament. Ein anderer aber baut darauf. Ein jeder aber sehe, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund baut Gold, Silber, wertvolle Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer offenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn das Werk jemandes bleiben wird, dass er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Hier gebraucht Paulus erneut dieses Bild von einem Fundament und wie man auf diesem Fundament etwas aufbaut. Und er zeigt uns auf, dass Jesus Christus das Fundament ist und dass es unterschiedliche Baumaterialien gibt, mit denen wir auf diesem Fundament bauen. Nun, wir müssen wissen, Paulus schreibt diese Verse in eine Zeit in der Antike, wo es prachtvolle Bauten gab, die mit Gold, mit Silber, mit kostbaren Steinen, mit Edelsteinen gebaut wurden. Prächtige Paläste von wohlhabenden Menschen. Und dann gab es wiederum Hütten aus Holz und Stroh von ärmlichen Menschen. Er zeigt den Korinthern hier ein Bild auf, das ihnen wohl bekannt war. Und es gab immer wieder Brände. Und dann hat man gesehen, welche Häuser sind stehen geblieben? Die mit kostbaren Steinen gebaut wurden. Welche sind verbrannt? Die mit Holz und Heu. Die armen Häuser wurden verbrannt. Das heißt, sie wussten genau, wovon Paulus hier redet. Und das müssen wir verstehen. Du und ich, unser Fundament, was Paulus hier noch aufzeigt, das Fundament ist das Gleiche. Selbst dort, wo Heu und Holz und Stroh verwendet wurde, dieses Zeug verbrennt alles, aber da das Fundament Jesus Christus war, wird diese Person gerettet werden. Die Gnade Gottes ist größer als alle unsere Sünden. Das Fundament bleibt bestehen. Jesus Christus kann nicht weggemacht werden. Wenn du gerettet bist, bist du sicher in seiner Hand. Aber wir können auf dieser Erde entscheiden, mit welchen Materialien wir auf diesem Fundament bauen und wie der Lohn aussehen wird, den du und ich empfangen werden in der Ewigkeit. wenn du mit Holz, Heu oder Stroh baust, wenn du deine Zeit für dich einsetzt und verschwendest, wenn du dein Geld für dich einsetzt und verschwendest, wenn du eigentlich die Rettung erfahren hast, aber lebst so, als hättest du sie nie erfahren. Das sind Dinge aus Holz, Stroh. Und diese Dinge werden verbrennen. Wenn wir aber unser Leben hingeben, wenn wir mit aufrichtigem Herzen im Dienst für den Herrn stehen, unsere Zeit, unser Geld intensiv investieren für den Herrn Jesus, das sind Dinge, die bleiben bestehen. Und es sind nicht in erster Linie Dinge, liebe Geschwister, in der Öffentlichkeit zu stehen und zu predigen. Auch solche Dinge können Stroh und Holz sein, wenn sie aus einer falschen Motivation gemacht werden. Selbst Dinge wie das Kloputzen im Keller kann Gold sein, kann Silber sein, kann Edelsteine sein. Es kommt nicht auf die Art und auf die Sache an, die wir tun, sondern wie wir sie tun für den Herrn. Selbst die Kindererziehung, dein Verhalten auf der Arbeit, das können Schätze sein, die du auf Christus baust. Und Paulus sagt hier, diese dritte Aufforderung im Kolosserbrief, baut auf Christus, baut gute, kostbare Steine, Gold und Silber auf ihn. Sammelt euch einen guten Schatz im Himmel, der nicht vergehen wird. Weiter erklärt Paulus in der vierten Aufforderung, wie wir in Christus wandeln sollen, befestigt in dem Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid. Befestigt im Glauben, wir sollen feststehen im Glauben. Der Glaube ist der Inhalt des Evangeliums, das, was wir gesehen haben. Unseren Herrn Jesus Christus. Der, von dem Paulus im ganzen ersten Kapitel geredet hat. Der das Ebenbild Gottes ist. Das ist der Inhalt unseres Glaubens. Und auf diesem Fundament sollen wir feststehen. Unbeweglich. Woher kennen Sie den Inhalt des Evangeliums? Paulus sagt, so wie ihr gelehrt worden seid. So wie du gelehrt worden bist. Wir haben bereits gesehen, dass Epaphras diese Gemeinde gegründet hat. Aber es ist wunderbar und interessant zu sehen, dass Epaphras nicht nur den Dienst eines Evangelisten getan hat. Er kam nicht nur nach Kolossä zurück, als er sich bekehrt hat und hat evangelisiert und hat die Gemeinde dann oder die Bekehrten dann für sich alleine gelassen. Jetzt schaut mal, was ihr macht. Nein, er hat angefangen, sie zu lehren, so wie ihr gelehrt worden seid. Er hat evangelisiert, Gott hat eine Erweckung geschenkt, Menschen sind zum Glauben gekommen und jetzt haben diese Menschen angefangen, sich regelmäßig zu treffen und Epaphras hat diese Menschen gelehrt. Er hat sie unterwiesen im Evangelium. Das ist wunderbar. Epaphras hat in gewisser Weise den Missionsbefehl unseres Herrn Jesus Christus befolgt und wahrgenommen, wo es heißt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Epaphras ist hingegangen, hat die Nationen zu Jüngern gemacht, hat sie womöglich getauft und dann hat er angefangen, sie zu lehren. Fest zu werden und fest zu bleiben in unserem Glauben hängt also eng mit der Lehre zusammen. Wir brauchen eine gesunde Lehre, damit wir auch feststehen. In unserem Glauben. Deswegen fordert unser Herr Jesus uns auch auf, dass wir die Gemeindeveranstaltungen besuchen sollen. Wieso? Weil dort gelehrt wird, weil dort verkündigt wird. Weil dort die Wahrheiten des Evangeliums ausgelegt und gelehrt werden. Festigkeit im Glauben ist untrennbar mit einer gesunden Lehre verbunden. Paulus warnt sie hier. Ihr habt von Epaphras eine gesunde Lehre empfangen. Das, was die falschen Lehrer euch bringen, das ist eine falsche Lehre. So wurdet ihr nicht gelehrt. Steht in dem, was ihr gelernt habt. Steht in dem fest, was euch von Epaphras verkündigt wurde und auch was von Paulus in Kapitel 1 gelehrt wurde. Und die letzte Aufforderung, die Paulus hier aufspricht, wie wir in Christus wandeln sollen, ist überströmend darin mit Danksagung. Sei dankbar. Das ist das Letzte, was Paulus hier sagt, bevor er dann auf den Kern des Problems eingeht. Seid dankbar, überströmend darin mit Danksagung. Dieses Wort Danksagung wird in der Regel im Neuen Testament verwendet für das, was man von Gott aus Gnade empfangen hat. Das, was Gott dir und mir gegeben hat, ist ein Geschenk. Und dafür bringen wir ihm Danksagung. Hier geht es also um ein bewusstes Danken von dir und mir für etwas, was wir nicht verdient haben, aber trotzdem empfangen haben. Ich meine, alles, was wir empfangen haben, ist unverdient. Besonders die Gnade, besonders der Glaube, den wir empfangen haben. Und genau das meint Paulus auch hier in diesem Vers. Wir sollen überströmend darin in Danksagung sein. Worin? Darin, dass wir einen echten rettenden Glauben haben. Darin, dass wir den Herrn Jesus Christus empfangen haben. Dass wir diese Gnade erfahren haben. Und wie sollen wir dankbar sein? Überströmend. Überströmend. Und dieses Wort ist selbsterklärend. Ein Becher, der überströmt. Überfließend, kann man auch sagen. Mit anderen Worten, hör niemals auf, Gott zu danken. Lass keinen Tag vergehen, an dem du Gott nicht dankst für die Gnade Gottes. Sei dir der unverdienten Gnade in Christus Jesus alle Zeit bewusst. Schaut mal, wenn wir darüber nachdenken, wer wir einst waren, wie wir einst gelebt haben, gottlos und fern von ihm. Wir waren nicht nur fern von ihm. Oh Geschwister, wir haben nicht gewollt, zu ihm zu kommen. Wir wollten nicht zu ihm. Wir haben seine Gebote verabscheut. Unser ganzes Wesen in uns hat sich gesträubt gegen seine Gebote. Und jetzt dürfen wir ihn lieben. Jetzt verabscheuen wir unser altes Leben und fragen uns, wie konnten wir so leben? Und jetzt schauen wir auf ihn, der uns geliebt hat, der sich selbst für uns hingegeben hat. Für seine Feinde. Wie kannst du und ich da nicht dankbar sein? Und wir sollten täglich für diese Gnade danken. Denn wenn wir uns täglich diese Gnade in Erinnerung rufen, dann wird automatisch in uns dieses Verlangen aufkommen, in ihm zu wandeln. Dann stellt sich gar nicht die Frage, schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Ich lasse mich mal überraschen. Nein, wenn wir schauen, wer wir waren, wer wir jetzt sind, dann beten und ringen wir, Herr Jesus, lass mich würdig des Herrn wandeln. Das ist ein Zeichen der Dankbarkeit. Und ich denke, wir stehen in einer großen Gefahr in diesen Tagen, undankbar zu werden und unzufrieden mit der ganzen Situation. Es ist eine große Strategie des Teufels. Wir haben letzte Woche betrachtet, wie der Teufel uns verführt, durch listige und überredende Worte, nicht wahr? Aber auch das ist eine List von ihm, das, was gerade passiert. Nicht durch eine falsche Lehre, sondern durch die ganze Situation, durch die Umstände, in denen wir uns befinden, schafft er es, uns vielleicht sogar gegeneinander aufzuwiegeln. Mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Und wir werden undankbar. Aber wenn wir auf Christus blicken, Paulus richtet unseren Blick immer wieder neu auf Christus. Wir müssen auf ihn und auf seine Gnade schauen. Dadurch werden wir bewahrt, undankbar zu sein. Dadurch werden wir bewahrt, uns aufzuregen und zu murren. Und dankbar zu sein. Dankbar zu sein für das, was Gott in uns getan hat. In dem Lied singen wir, wenn ich an die Gnade meiner Rettung denke, werde ich mit Lobpreis erfüllt. Und wieder schaue ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Und wieder danke ich dir, Herr, und wieder gebe ich mein Leben hin. Das ist, was wir singen. Ich hoffe sehr, dass wir das auch ernst meinen. Wenn ich an die Gnade meiner Errettung denke, lass uns oft an diese Gnade denken. Lass uns oft an diese Gnade denken. Wie sieht dein Leben aus? Kannst du über dich selbst sagen, ich habe Christus Jesus, den Herrn, empfangen, so wie es Paulus über die Kolosser sagt? Hast du ihn empfangen? Hast du ihn angenommen? Hast du ihn zu deinem Eigentum gemacht? Diesen Jesus, den ewigen Gott, den Herrscher des Himmels und der Erde? Wenn ja, lebst du danach? Bist du verwurzelt in ihm? Bist du fest im Glauben? Dankst du ihm für die Gnade, die du empfangen hast? Mögen diese Worte uns näher zu ihm führen, uns überführen und ermahnen, aber uns auch stärken und uns ermutigen, für ihn zu leben und unter seiner Herrschaft. Amen.